Wir möchten noch zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen und dass du wirklich der Gott bist, den wir ehren wollen und dass du alles bist. Und auch wenn wir das echt uns manchmal für unser Leben wünschen und es aber noch nicht so ist, so bitte ich dich, dass die Predigt, dass du, dass dein Geist in uns bewirkt, dass wir mehr zu dir hinwachsen dürfen. Ich bitte dich für deinen Segen, für die Predigt, für dein Wort, dass du zu uns sprichst. Und wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir auf dich vertrauen dürfen. Amen. Ja, ist tatsächlich ziemlich leer. Aber umso besser, dann ist es intensiver für euch vorbereitet, die ihr da seid. Ja. Das Thema für heute, wir haben so wieder um uns als Prediger für die nächsten Adventssonntage etwas abgestimmt. Ja. Und das Thema habe ich mir tatsächlich nicht selber rausgesucht, ist mir ein bisschen zugespielt worden. Ja, danke Manu, der lacht, danke. Und das Thema von heute ist Leben in der Freude über den, der kommt. Und es ist ja schon angeklungen, es ist Advent, heute der erste Adventssonntag. Und Leben in der Freude über den, der kommt, habe ich so gedacht, ja, auf den Weihnachtsurlaub, der kommt. Ja, ich tatsächlich freue mich wirklich drauf. Ich habe es ja in den letzten paar Tagen immer wieder zu Eva gesagt, ich bin, glaube ich, echt urlaubsreif. Ich freue mich dieses Jahr wirklich auf den Weihnachtsurlaub. Oder ist es auf den Jahreswechsel oder auf die Geschenke oder auf was freue ich mich denn eigentlich? Und klar, wir treffen uns jetzt hier im Gottesdienst. Leben in der Freude über den, das ist Jesus. Also heißt die Überschrift eigentlich Leben in der Freude über Jesus, der kommt. Und die Frage ist doch, freust du dich über Jesus, der kommt? Und das ist echt so, wo dieses Thema Freude, da muss ich tatsächlich sagen, ich bin da manchmal vielleicht nicht so das lebende Beispiel für Freude. Und auch bei dem Bibeltext habe ich gedacht, ich wäre wahrscheinlich nicht der, wo da vorne dran steht, sondern eher an der Seite steht. Und es ist auch nicht so ein typischer erster Advents, oder fand ich zumindest Advents, Predigttext. Es geht nämlich heute nicht so sehr um Licht oder um die Hirten oder um irgendwelche Engel, sondern es geht schon direkt um Jesus. Und zwar steht der Text in Matthäus 21, wer das mit aufschlagen möchte, Matthäus 21, Vers 1 bis 11. Und ich möchte es euch vorlesen, um welche Begebenheit sich da eigentlich dreht. Als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Kein typischer Adventstext, glaube ich. Eher typisch für Ostern oder bekannt auch für Palmsonntag. Wobei es hier tatsächlich nur von Ästen steht. Es waren nicht, wahrscheinlich nur Palmen. Und wir gehen auf Weihnachten zu und ich wiederhole mich, erster Advent. Und wir feiern ja an Weihnachten den Geburtstag von Jesus. Und wirklich bei der Vorbereitung zum ersten Mal habe ich mir eigentlich überlegt, eigentlich ist es doch interessant, dass wir, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dass es wirklich immer um diese Geburtsgeschichte von Jesus geht. Also wir haben letzte Woche, haben wir Ben seinen Geburtstag gefeiert, das ist unser ältester Sohn, ist 7 geworden. Ja. Und wir haben uns jetzt nicht eigentlich so in der Vorbereitung und an dem Geburtstag mit seiner Geburt unbedingt beschäftigt, sondern wir haben uns gefreut am Ben. Wir haben das Geburtstagskind gefeiert. Und bei Jesus habe ich das Gefühl, wir machen es ein bisschen anders. Wir feiern, wir betrachten so sehr die Geburt und häufig weniger oder vergessen teilweise, wen wir eigentlich feiern oder welchen Geburtstag wir feiern. Und vielleicht liegt es daran, dass dieser Jesus oder dieses Kind in der Krippe wesentlich gesellschaftsfähiger ist wie der Jesus, der dann später geworden ist. Wir waren diese Woche, sind wir über den Marktplatz in Öhring gelaufen, haben meine Schwester besucht und wir sind mit Micha am Schaufenster vorbeigelaufen, da war so eine kleine Krippe aufgebaut mit so einem Stall und Eseln drinne und ich weiß gar nicht, was alles noch dabei war. Und der Micha spricht ja noch nicht so viel, aber er sagt nur so: Oh, Mini-Haus. Ja? Mini-Haus, der Stall, so ein Mini-Haus. Ja. Mini-Jesus, so kleine Engelchen, ja, damit kann man nichts falsch machen. Ja, das ist gesellschaftsfähig. Aber so ganz anders ist die Geschichte, von der wir hier gerade lesen oder gelesen haben, oder die ich euch vorgelesen habe, wo es um die Person oder einen Ausschnitt von der Person Jesus Christus geht. Wer diese Person eigentlich ist. Also nicht so sehr den Fokus auf der Geburt. Und natürlich ist es ein wichtiger Teil, dass Jesus überhaupt auf die Welt kam. Versteht mich nicht falsch. Aber es ist zu wenig, wenn ich hier stehen bleibe. Es geht nicht um diese Geburt oder um das Kindlein in der Krippe, sondern es ist um den Jesus, der später einzieht. In die Stadt oder in unser Herz. Und darum finde ich den Text eigentlich ganz und gar nicht unpassend. Auch wenn es sich nicht so sehr jetzt auf das Kommen von Jesus, auf die Geburt von Jesus bezieht. Warum haben wir viel Freude wegen dem Kommen von Jesus? Woran kann man das, oder warum dürfen wir Freude haben auch in dem Text? Wo begegnet uns da Freude oder warum können wir eigentlich voller Freude sein? Und ich habe das so mal untergliedert in also versweise, und zwar Verse 1 bis 6, wo es Freude, weil sich in Jesus Verheißungen erfüllen. Das ist das Erste. Freude, weil sich in Jesus Verheißungen erfüllen. Und tatsächlich sind im Alten Testament über 300 Bibelstellen, die auf Jesus hinweisen. Und die sich in seinem Leben durch seine Geburt, ja, deswegen ist es auch so ein Wunder, viele von diesen biblischen oder Verheißungen, Prophetien, Voraussagen erfüllen. Aber dann auch darüber hinaus, ja, in seinem Leben dann und auch in diesem Bibeltext. Verheißungen erfüllen sich in Jesus. Und wenn man mal die Anzahl dieser Verheißungen sieht, dann merkt man erstmal, wie erstaunlich das ist. Ja, vor allem, wenn man mal zum Beispiel das mit dem Wetterbericht vergleicht. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da waren wir in Heidelberg und es war strömender Regen, ja. Und da sagt eine Person, die im Auto sagt: Hä, auf meiner App zeigt Sonne an. Ja. Also wir tun uns schwer mit Voraussagen, was ist Wetter. Ja? Meistens, wenn es so eine Stunde vorher ist, das trifft es schon ganz gut. Aber ein Tag ist schon fast nicht möglich. Oder häufig stimmt es einigermaßen, aber naja, geht so. Und hier haben wir so viele Verheißungen und Jesus tut in diesem Bibeltext Verheißungen aussprechen, die sich erfüllen. Und es sind auch Verheißungen, die im Alten Testament ausgesprochen sind und die sich in diesem Text dann eben jetzt erfüllen. In dieser Begebenheit. Und das erste ist die Verheißung von den zwei Eseln. Er sagt zu den Jüngern, geht da in die Stadt voraus und ihr werdet ein Muttertier und ein Füllen finden. Ja, jetzt ist das vielleicht für heute, wäre das schon eher ungewöhnlich, damals wahrscheinlich nicht mal so extrem. Ja. Aber es passiert tatsächlich genauso, wie Jesus ihnen vorausgesagt hat. Zweite Sache, wo Jesus verheißt, und das ist für uns Schwaben auf jeden Fall schwer nachzuvollziehen, ihr dürft es einfach mitnehmen. Und wenn euch jemand fragt, dann sagt er, der Herr braucht's. Und die Leute lassen es einfach gehen und lassen euch einfach gehen. Und diese Begebenheit gibt's in allen vier Evangelien. Und da ist es auch im Evangelium kommt es auch nochmal ein bisschen klar raus. Da standen dann wirklich eine Menschengruppe da und die dann gesagt hat, was macht ihr da? Der Herr braucht's. Okay, dann dürft ihr es mitnehmen. Das ist schon eine Verheißung, die sich genauso, und Jesus spricht ja eigentlich alles so, wie es sich begeben wird, voraus und es kommt so in Erfüllung. Und in Vers 4 und 5 dann eben das, die Verheißung, die ja eigentlich aus dem Alten Testament kommt, das ist eigentlich eine doppelte Verheißung in Jesaja 62 und Sacharja ist es, dass der Messias, der Retter, der kommen wird, der König auf dem Esel reitend kommen wird, auf dem Fohlen, auf dem Jungen. Und jetzt könnte man auch sagen, ja gut, das hat ja Jesus, jetzt das hat er ja wirklich in der Hand gehabt, das konnte er ja theoretisch so arrangieren. Und nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, Jesus wusste das und konnte das machen, weil er die Schriften in- und auswendig konnte. Er wusste, was er tat und er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Also Freude, weil sich in Jesus Verheißungen erfüllen. Ja, kleine und große, das sind jetzt nur ein paar kleine, ja, so aus der Geschichte raus, aber so finden wir überall in Gottes Wort Verheißungen, die sich erfüllen und erfüllt haben. Was die Jünger angeht, muss ich sagen, in diesem Text finde ich das eigentlich auch erstaunlich. Wie erleben die Freude? Und ich glaube, die haben wirklich Freude erlebt, weil sie gesehen haben, Jesus erfüllt Dinge aus dem Alten Testament. Also sie sind Teil von dieser Erfüllung von Prophetien, die Jahrhunderte vorher gemacht worden sind. Das war das eine. Und sie waren mit Jesus unterwegs und wurden selber zum Teil von solchen Prophetien. Und warum sind sie es geworden? Weil sie einfach gehorsam waren. Und ich finde es so schön, wie das berichtet wird von den Jüngern, wo Jesus sagt, geht einfach in den Ort und macht das so und so. Und die machen das so. Und wisst ihr, in Vers 6, da ist ein ganz kleiner Satz, da heißt dann, die Jünger gingen hin und taten. Ganz einfach. Die Jünger gingen hin und taten. Keine Diskussion, warum wir zwei, gibt es noch 10 andere. Keine Diskussion, sollen wir nicht einfach ein bisschen Geld mitnehmen, vielleicht können wir ja den Esel dann besser ausleihen. Das sind echt sofort so Ausreden, wo wir gekommen wären. Und klar, wahrscheinlich war damals dieses Verhältnis von Jesus zu den Jüngern ein anderes, wie wir jetzt das heute für uns in Anspruch nehmen. Da war dieser Herr, der auch sagen kann und befehlen kann und wir tun. Und vielleicht hatten sie auch innerlich Zweifel, diesen Auftrag durchzuführen. Aber wisst ihr was, das Entscheidende war, dass sie es einfach taten. Trotz vielleicht der Zweifel oder vielleicht auch der Unlust. oder was auch immer steht, das ist alles Spekulation ein Stück weit, ja. Aber wenn ich mich in die Jünger hineinversetze, da würde vielleicht das eine oder andere so aufkommen. Das Entscheidende ist, dass die Jünger gegangen sind und taten. Und daraus haben sie eine weitere Freude erlebt. Sie sind nämlich Teil der Prophetien, dieser Vorhersagen geworden. Haben erlebt, wie Jesus was sagt und tatsächlich so trifft es ein. Also sie haben nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, Prophetien, die sich aus dem Alten Testament erfüllt haben, miterlebt, sondern wirklich hautnah waren sie dabei, wie die Verheißung von Jesus in Erfüllung gegangen sind. Und die Frage ist doch, wie geht es 2000 Jahre später bei uns? Und ich glaube, es ist gar nicht so viel anders. Du und ich, wir dürfen uns freuen über die Verheißung, die in Jesus in Erfüllung gegangen sind. Und ich glaube, das ist wirklich, zumindest für mich, schon was Wichtiges, dass ich nicht blind vertrauen muss, wenn ich merken würde, das, was in der Bibel steht, ist, also das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und trotzdem, ja, glaub halt mal dran. Aber wir können sehen, und es ist geschichtlich vieles belegt, dass diese Verheißung wirklich hunderte Jahre vorher ausgesprochen sind und dann in Erfüllung gegangen sind. Also wir dürfen uns freuen auf die Verheißung, die in Jesus schon in Erfüllung gegangen sind. Und wo es wesentlich persönlicher wird, ist es bei dem Zweiten. Du und ich, wir dürfen heute live dabei sein, wenn Prophetien oder Voraussagen von Jesus in unserem Leben in Erfüllung gehen. Das macht es nochmal wesentlich persönlicher. Und meistens oder eigentlich immer passiert es dann, wenn wir gehorsam sind, so wie die Jünger. Und Gehorsam ist nicht leicht. Ja? Auch bei den Jüngern, das ist jetzt eine Begebenheit, wo es vielleicht verhältnismäßig leicht war. Aber so lesen wir von vielen Begebenheiten, wo es wirklich schwierig war, gehorsam zu sein oder das zu tun. Und so ist es auch in unserem Leben mit Jesus. Und es wäre, glaube ich, falsch, wenn man, oder ich glaube nicht, dass es wirklich anders ist. Es ist immer wieder herausfordernd, Jesus gehorsam zu sein. Aber in dem Gehorsam dürfen wir erleben, wie Verheißungen von Jesus wahr werden in unserem Leben. Für mich ist echt, das ist zwar jetzt echt schon Jahre her, aber verschiedene Begebenheiten auf der Bibelschule, wo jetzt nur ein Bibeltext, ja, in 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wo ich wirklich mit einem Freund da unterwegs war und also das war teuer dieses Jahr, dieses Bibelschuljahr, und wir hatten eigentlich kein Geld mehr und wir hatten eigentlich keine Unterkunft und wir durften nicht an der Bibelschule bleiben in den Ferien. Und wirklich, Gott hatte für uns gesorgt. Plötzlich hat man ein Haus für uns allein, jeder sein eigenes Zimmer, besser wie an der Bibelschule, wo wir zu fünft oder zu sechst im Zimmer waren. Wir hatten einen Ferienjob, wo wir mehr Geld verdient haben, wie wir uns damals jemals erträumen lassen haben und so weiter. Also wir durften und dürfen immer wieder erleben, wenn wir uns auf Jesus verlassen, wenn wir in seiner Sache zum Beispiel unterwegs sind, dann sorgt er für uns. Und so gibt es unzählige Bibelstellen, wo Jesus in der Bibel uns Zusagen macht, wenn wir uns darauf verlassen, wie wir erleben können, dass er wirklich treu ist. Dass er der ist, der seine Verheißungen einhält. Und wisst ihr, das, was dabei rauskommt, ist Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber. Also Freude, weil sich in Jesus Verheißung erfüllen und weil wir selber heute auch noch Teil von Verheißungen sein dürfen. Das Zweite, Freude, weil Jesus jetzt da ist. Und Vers 7 bis 9 möchte ich nochmal lesen. Da heißt, oder dann, also die Jünger sind hingegangen und haben getan, wie ihnen Jesus befohlen hat, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf, aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrien, Und er schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Während Jesus also das alles so arrangiert hatte, dass der Esel da ist, hat sich eine Menschenmenge gebildet. Und die Jünger haben freiwillig ihre Kleider auf den Esel. Da steht nichts davon, dass das Jesus befohlen hat. Alles, was jetzt passiert, passiert auf eine freie Mütigkeit von den Menschen. Sie legen ihre Kleider hin, sie hauen Äste ab, legen sie vor den Esel hin, so wie bei einem König, der kommt. Und Jesus erfüllt die Verheißung, dass er demütig kommt. Er kommt nicht auf dem Pferd wie eigentlich ein König. Er hat keinen Sattel, einen königlichen Sattel, sondern er sitzt auf den schlichten Kleidern der Jünger, die sie ihm aber freiwillig und gerne geben. Und es ist Freude. Die Menschen freuen sich wirklich. Und deswegen habe ich gesagt vorher, ich wäre wahrscheinlich nicht einer, der dann vorne die Zweige und die Kleider alle dahin schmeißen wird. Ich würde wahrscheinlich eher mal in zweiter Reihe dazugucken, was da so passiert. Ja, die Menschenmenge freut sich über den Jesus, der kommt. Und sie warten nämlich. Oder warum freuen sie sich so sehr? Weil sie glauben, dass das der Messias ist, der Retter. Der Retter, der hunderte Jahre, und in dem Fall jetzt in Jesaja zum Beispiel, 740 Jahre vor Jesu Geburt angekündigt worden ist. Und sie glauben, dass das dieser Retter ist. Weil erst eine Begebenheit vor dieser Stelle, wo ich jetzt gelesen habe, tut zum Beispiel Jesus Blinde heilen. Ein eindeutiges Zeichen für den Messias. Und so hatte Jesus etliche Dinge erfüllt, wo die Menschen wussten, das kann nur der Messias sein. Das kann nur der Retter sein. Und seit diesem Zeitpunkt oder seit Hunderten von Jahren warteten die Menschen auf diesen Retter. Und jetzt glaubten sie, das ist er. Und da waren sie bereit, auch ihre Kleider vor Jesus hinzulegen, dass er mit dem Esel drüber reiten kann. Endlich war der angekündigte Retter da. Und gerade dieses Hosianna, das ist auch, kommt auch aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, heißt eigentlich übersetzt, rette uns. Ja, wir haben ja das Lied gerade gesungen. Ja, das war dieser Aufschrei, dass jetzt endlich der Retter kommt von den Menschen. Und später wurde es dann eher so zu so einem Lobpreis. Ja, Hosianna in der Höhe. Endlich war er da. Freude, weil Jesus da ist. Die Menschenmenge damals war ausgelassen. Und ich habe mich wirklich gefragt, freust du dich über Jesus? Oder eigentlich in der Vorbereitung freue ich mich über Jesus. Die Menschen haben auf den Retter gewartet. Wartest du auf den Retter? Ich glaube fast zu wissen, woran es liegt, dass wir heute nicht mehr so warten wie die Menschen damals. Klar ist Jesus gekommen. Also damals war es noch in der Zukunft, heute ist es vielleicht in der Vergangenheit. Aber die Menschen damals lebten in schweren Zeiten und sie wünschten sich, aus diesen Umständen befreit zu werden. Und sie wünschten sich, dass die Besatzer, unter denen sie schwer wahrscheinlich litten, unter den Römern, dass ein König kommt, der Retter, der diese Besatzungsmacht, sagen wir mal, niederschlägt oder der sie jedenfalls befreit davon. Und auch wir, würde ich sagen, wir leben schon auch in schwierigen Zeiten oder vielleicht auch schweren Zeiten, aber sie sind nicht vergleichbar mit den Zeiten von damals. Die Probleme, die wir heute haben, sind ganz andere. Aber der große Unterschied zwischen damals und heute ist, glaube ich, dass die Menschen sich nach dem Retter gesehnt haben und wir uns heute eigentlich nicht nach dem Retter sehen. Die Menschen waren sich bewusst, sie brauchen Rettung, sie wollen befreit werden. Sie wollen gerettet werden und haben sich gefreut. Und deswegen haben sie sich auch über den Retter gefreut. Jetzt gehe ich heute mal irgendwo auf die Straße und frage mal, hey, weißt du, Jesus ist da, der Retter ist da. Freust dich über den Retter, der gekommen ist, dich zu retten. Und dann zu retten von was denn? Und es ist ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie bei so einem Alkoholabhängigen, der gar nicht glaubt, dass er alkoholabhängig ist. Ja. Wozu soll der in eine Behandlung gehen, wenn er nicht alkoholabhängig ist? Und wozu soll ich mich heute retten lassen, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich gerettet werden muss? Die Menschen damals wussten, sie brauchen Rettung. Und auch wenn sie was unter der Rettung was anderes verstanden haben tatsächlich, sie wussten, sie brauchen Rettung. Und in unseren Breitengraden ist es wahrscheinlich wirklich so, dass wir gar nicht merken, dass wir Rettung bräuchten. Ja, es ist, wir haben hier die und die Krise, aber im Grunde genommen geht es uns doch noch wahnsinnig gut, oder? Wer hat sich heute Morgen überlegt, wo er das Essen herbekommt? Ja, oder dass er eiskalt aufgewacht ist, trotz Energiekrise und nicht mehr gewusst hat, wie er die Wohnung warm kriegt. Und so weiter, die Grundbedürfnisse. Also von was sollen wir gerettet werden? Und warum wiederum, warum ist es so? Warum wollen wir nicht gerettet werden oder warum merken wir es gar nicht? Ich glaube, dass wir in einer Welt leben und das glaube ich wirklich, dass das auch so ein Trick vom Satan, von dem Widersacher Gottes ist. Ja, wir sind zu beschäftigt. Spätestens seit Smartphone erfunden worden ist, kennen wir das Wort eigentlich Langeweile, glaube ich, nicht mehr. Wir finden gar nicht die Ruhe zum Nachdenken. Nachzudenken über die wesentlichen Sachen in unserem Leben. Ja. Über wesentliche Fragen. Und diese Stimme, oder dass wir merken, dass eigentlich eine Leere in unserem Herzen ist, wo Gott in seinem Wort sagt, in Prediger, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Diese Sehnsucht, in Beziehung mit Gott zu leben. Wir füllen es mit allem anderen und wir kommen gar nicht zur Ruhe. Und ich merke das wirklich auch bei der Predigtvorbereitung. Das ist echt eine der größten Herausforderungen für mich, ruhig zu werden. Aus dem Alltagsding rauszukommen, ruhig zu werden und wirklich mal, dass Gott redet. Dass ich mich mit den Sachen beschäftige, ja, mit göttlichen Sachen beschäftige. Die Sehnsucht in Verbindung mit dem Schöpfer zu leben. Derjenige, der Antworten gibt auf die wirklich wichtigen Fragen von unserem Leben. Was ist der Lebenssinn? Was ist dein Lebenssinn? Wie geht's weiter nach dem Tod? Das sind Fragen, die eigentlich nur uns Menschen, also oder wir Menschen uns sich stellen, wenn wir Zeit haben, um nachzudenken über unser Leben. Wo bekomme ich Vergebung von meiner Schuld? Das sind alles Fragen, wo Jesus eine Antwort drauf hat, wo Gott eine Antwort drauf hat. Freude, weil Jesus jetzt da ist. Diese Freude wirst du erst dann erleben, wenn du merkst, dass es ohne diesen Messias, ohne diesen Retter nicht geht. Erst dann wirst du das wirklich selber in deinem Leben erfahren. Solange du nicht glaubst, gerettet werden zu müssen, wirst du es nicht merken oder nicht, ja, wirst du die Freude von dieser Errettung, die Jesus schenkt, nicht erfahren können. Weil wir ja jetzt aus einer Geburtstagswoche kommen und wir da noch kleine Kinder haben, da gibt es ja verschiedene Kinderlieder zum Geburtstag. Und was fällt euch ein, um euch wieder ein bisschen mit abzuholen? Was gibt's für Kinderlieder, Geburtstagskinderlieder? Wie schön, dass du geboren bist. Ja, wunderbar. Genau das war auch das Lied, wo mir eingefallen ist. Ja. Und die meisten werden den Text eigentlich so noch zumindest der Nase nach kennen. Auf jeden Fall heißt er, wie schön, dass du geboren bist. Und was kommt dann? Habt ihr euch schon mal über die Zeile Gedanken gemacht? Ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und habe gedacht, eigentlich ist es ein Schwachsinn.
Weil wie können wir was vermissen, was wir gar nicht kennen würden? Ja? Also das hört sich schön an und das ist auch nett und ich will euch das Lied auch nicht madig machen, auf keinen Fall, singt es beim nächsten Geburtstag wieder. Aber eigentlich, ja, vielleicht denkt ihr an die Predigt dann, eigentlich können wir doch nur was vermissen, was wir denken, was wir brauchen. Wenn wir diesen Menschen nicht so kennen würden, würden wir ihn eigentlich auch nicht vermissen, muss man ganz ehrlich sagen, so hart es auch klingt. Bei Jesus, da passt diese Zeile. Wie schlimm wäre es, wenn Jesus immer noch nicht gekommen wäre? Wenn wir immer noch warten würden, dass dieser Messias, dass dieser Retter endlich kommen würde. Und das war für mich so eindrücklich Freude, weil Jesus jetzt da ist. Das ist wirklich Grund zur Freude. Und das letzte, dritte, in den Versen 10 und 11, Freude, weil Jesus noch mehr ist. Und die Menschen haben gefragt, ja, wer ist denn jetzt? Die ganze Stadt war in Aufruhr, ja. Und die Leute haben gefragt, ja, wer ist denn dieser Jesus? Und da kam so die gängige Antwort, oder zumindest die, wo hier dann auch niedergeschrieben ist, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und die Stadt ist im Ausnahmezustand. Und ich glaube auch, dass es damals schon so war, weil das ist ja eigentlich eine Woche ungefähr vor Ostern oder vor der Kreuzigung, dass da nicht nur die Menschen da waren, die gefeiert haben, sondern da waren auch viele dabei, die sich da schon geärgert haben. Ja, dass Jesus da so gefeiert und wie ein König eben gefeiert und zelebriert wurde. Und es hat gebrodelt und da waren Menschen eben da, die voller Freude waren und die sich da noch zurückgehalten haben. Und die Gruppe die da sich gefreut haben, die war groß und die war hier dominant und auch die wird hier eigentlich nur so wirklich beschrieben, was sie gemacht haben. Und sie bejubeln diesen Jesus und eine Woche später sind viele von diesen Leuten, wo da dabei waren, schreien, kreuzigt ihn. Wie kann das sein? Und das Spurgeon hat mal gesagt, bald auf den Tag der Palmen und Psalmen folgt der Tag der Kreuzigung. So wankelmütig sind die Menschenkinder. Vox Populi, des Volkes Stimme, ist durchaus nicht Vox Dei, Gottes Stimme. Schnell kann sich die Meinung von Menschen ändern. Und damals war es nicht anders wie heute. Ja, an dem einen Tag war es so und ein paar Tage später oder vielleicht auch nur ein paar Jahre später auch manchmal plötzlich eine ganz andere Meinung. Anders ist es doch bei Gott, ja? Wo er sagt von sich selber, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt. Und was führte sie zu dem Sinneswandel? Und ich glaube, in den meisten Fällen, die Jesus gefeiert haben und die Woche drauf geschrien haben, kreuzigt ihn. Das waren nicht alle, auf jeden Fall nicht, aber die, bei denen das so war, die waren enttäuscht. Die waren enttäuscht von Jesus, weil sie ein falsches Bild hatten von Jesus. Viele erwarteten nämlich, dass Jesus nämlich wirklich sie von den Römern befreien wird, von den römischen Besatzern. Sie erwarteten einen König, der jetzt nach Jerusalem einreitet und die Macht ergreift. Und sie haben nicht den Messias gekannt, der demütig kommen wird und am Kreuz sterben wird. Wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagte, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Alles richtig, Jesus war ein Prophet. Jesus kam aus Nazareth von Galiläa. Er war der Sohn Davids, also im Sinne von, er war Nachkomme von David. Er war der Messias. Er war der, wo Blinde geheilt hat, der Lahme gehen lassen hat. Und das wussten die Menschen. Alles richtig. Aber war das alles? Nee, weil Jesus noch viel mehr ist. Jesus ist viel mehr, und da könnten wir jetzt natürlich eine Predigtreihe machen über das, was Jesus ist. Aber Jesus ist nicht nur Prophet, sondern er ist Gottes Sohn. Jesus, sein Reich, seine Herrschaft ist anders wie die, wo wir uns vorstellen und wie die Menschen es erwartet haben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat er gesagt vorher. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Jesus bietet ewiges Leben an. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. In Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Auferstehung und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus gibt sein Leben, um dich und mich zu retten. In Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und. Fällt mir gerade ein, unser Kind macht das auch immer. Und? Ja, der Micha, wenn man dann was aufzählt, dann sagt er und. Und dann muss man weiter aufzählen, dann sagt wieder und. Ja. Und so können wir hier wirklich weitermachen. Wird Jesus deinen Erwartungen gerecht? Und ich sage, ich vermute nein. Das war niemals sein Ziel, deinen Erwartungen gerecht zu werden. Aber er ist alles, was du brauchst, was du und ich brauchen. Und in der Bibel wirklich dürfen wir Antworten finden, wer Jesus ist und auch wichtig, was er nicht ist. Und falsche Erwartungen führen früher oder später immer zu Enttäuschung. So wie bei den Menschenmassen oder vielen Leuten, die damals wirklich enttäuscht waren. Aber es war auch nichts, was Jesus jemals behauptet hatte oder was in den Propheten vorher stand, dass er praktisch die Römer absetzen wird und so weiter. Freude, weil Jesus noch mehr ist. Freude, weil Jesus viel mehr ist wie dieses Minikind in der Krippe. Freude, weil er mehr ist wie dieser Prophet aus Nazareth. Und ich wünsche dir und mir auch wirklich, dass wir nicht in falschen Erwartungen leben, sondern dass wir, wenn wir sehen, wer Jesus ist, und wir das ja erleben, wie er ist und was er tut, dann kehrt Freude in unserem Leben auch ein. Jesus ist Gottes Sohn. Und das ist wirklich der Grund zur Freude. Also erstens Freude, weil sich in Jesus Verheißungen erfüllen. Freude, weil Jesus jetzt da ist. Freude, weil Jesus noch viel mehr ist, wie du es dir vorstellen kannst. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du uns Freude schenkst in so vielfältiger Weise. Und du siehst, wie wir oft in unserem Leben zu beschäftigt sind und gar nicht merken, wie dringend wir dich eigentlich brauchen in jeder Situation unseres Lebens. Und ich danke dir für die Zeit und Erlebnisse, wo wir erleben konnten, wie du treu bist, wie du deine Verheißung auch in unserem Leben wahrmachst und dass du wirklich ein erleb- und erfahrbarer Gott bist, der damals treu zu seinem Wort gestanden ist, so wie heute. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Freude immer wieder ins Herz gibst, dass uns immer wieder bewusst wird, wen oder was wir in dir haben dürfen. Ja, dieses Vorrecht, dass du lebst und dass wir nicht mehr auf dich warten müssen. Und ich bitte dich, dass wir diese Freude teilen können mit unseren Mitmenschen, mit unseren Kollegen, mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und ich bitte dich echt für die Menschen, die jetzt hier sind oder hier auch zuhören, dass sie dich kennenlernen dürfen, dass sie merken, dass auch sie Rettung brauchen und dass du sie retten möchtest, dass du deswegen in die Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du so ein unvorstellbar großer, guter, heiliger, vollkommener, liebender, gerechter Gott bist. Und dass du noch viel mehr bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, um dich mehr erkennen zu dürfen. Amen.